Wie man meditiert. Eine einführende Anleitung zum Frieden von Jutta Damo-Bigo. Übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Gelesen von Sabine Marx. Einleitung. Der Inhalt dieses Bändchens stammt aus einer 6-stelligen Videoserie auf YouTube. Es war ursprünglich zum Gebrauch in der Bundeshaftanstalt von Los Angeles gedacht, wo es unmöglich war, Lehren über Video zu verbreiten. Aber inzwischen hat es sich zu meinem bevorzugten Hilfsmittel entwickelt, um allgemein Anfänger in die Meditationspraxis einzuführen. Während die Videos eine nützliche visuelle Anleitung an die Hand geben, enthält dieses Büchlein mehr überarbeitete und ergänzte Informationen, die nicht in den Videos vorhanden sind. Die Lehren sind daran ausgelegt, wie ich von einem Anfänger erwarten würde, dass er Meditation Schritt für Schritt lernt. Es mag merkwürdig erscheinen, dass die Kapitel 2, 3 und 5 in der entgegengesetzten Ordnung präsentiert werden, in der sie später praktiziert werden sollen. Der Grund dafür ist, dass Sitzmeditation für den Anfänger am einfachsten zu würdigen ist. Sobald man mit den Konzepten warm geworden ist, die in Meditation involviert sind, kann man seine Praxis erweitern, indem man Gehmeditation und eventuell sogar die meditative Prostration mit einschließt. Meine einzige Absicht bei dieser Arbeit ist, dass mehr Menschen von der Meditationspraxis profitieren mögen. Es erscheint mir passend und angebracht, dass jemand, der in Frieden und Glück leben möchte, nach seinen besten Möglichkeiten darin arbeiten sollte, Frieden und Glück in der Welt zu verbreiten, in der er lebt. Ich möchte hiermit allen danken, die geholfen haben, dieses Buch möglich zu machen. Meinen Eltern und allen meinen früheren Lehrern, meinen Lehrer und Mönchsvater Ajahn Thong Sirimangalo und den freundlichen Wesen, die das ursprüngliche Lehrmaterial aus den YouTube-Videos transkribiert haben. Mögen alle Wesen glücklich sein. Jutta Damo, gewidmet meinem Lehrer Ajahn Thong Sirimangalo, der für mich eine lebende Erinnerung daran ist, dass der Buddha einst auf dieser Welt wandelte. Kapitel 1. Was ist Meditation? Dieses Buch ist als Einführungsdiskurs in die Meditationspraxis gedacht, sowohl für die, die wenig Erfahrung mit Meditation haben, als auch für jene, die Erfahrung mit anderen Arten der Meditation haben und daran interessiert sind, eine neue Meditationstechnik zu erlernen. Im ersten Kapitel werde ich erklären, was Meditation ist und wie man daran gehen sollte, sie zu praktizieren. Zuallererst ist es wichtig zu verstehen, dass das Wort Meditation unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute bedeutet. Für manche bedeutet Meditation einfach das Zur-Ruhe-Bringen des Geistes, die Schaffung eines friedlichen oder angenehmen Zustands als eine Art Urlaub oder Entkommen aus der weltlichen Realität. Für andere impliziert Meditation außergewöhnliche Erfahrungen oder die Schaffung von mystischen, ja sogar magischen Zuständen des Bewusstseins. In diesem Buch möchte ich Meditation anhand der Herkunft des Wortes selbst definieren. Das Wort Meditation kommt von derselben linguistischen Wurzel wie das Wort Medizin. Das ist nützlich, um die Bedeutung von Meditation zu verstehen, weil Medizin etwas ist, was gebraucht wird, um körperliche Krankheit zu heilen. In Analogie dazu können wir Meditation als etwas verstehen, das Krankheit im Geist heilen kann. Darüber hinaus haben wir das Verständnis, dass Medizin im Gegensatz zu Drogen nicht zu dem Zweck da ist, in einen temporären Zustand von Wohlsein oder Glück zu entfliehen, der dann wieder abklingt und einen genauso krank zurücklässt wie vorher. Medizin ist dazu gedacht, eine bleibende Veränderung zu erwirken, die den Körper in einen natürlichen Zustand der Gesundheit und des Wohlseins zurückbringt. In der gleichen Weise ist der Zweck der Meditation nicht, einen temporären Zustand von Frieden oder Entspannung herbeizuführen, sondern eher den an Sorgen, Stress und künstlicher Konditionierung leidenden Geist zurück in einen natürlichen Zustand wahren und bleibenden Friedens und Wohlseins zurückzubringen. Wenn Sie also Meditation anhand dieses Buches üben, verstehen Sie bitte, dass es sich nicht notwendigerweise immer friedlich oder angenehm anfühlen wird. Tief verwurzelte Zustände von Stress, Sorge, Wut, Sucht oder so weiter verstehen zu lernen, kann manchmal ein sehr unangenehmer Prozess sein. Besonders, weil wir die meiste Zeit damit verbringen, diese unangenehmen Aspekte unserer Erfahrung zu vermeiden oder zu unterdrücken. Es mag manchmal so scheinen, dass Meditation überhaupt keinen Frieden und kein Glück bringt. Aus diesem Grund muss betont werden, dass Meditation keine Droge ist. Sie ist nicht dazu gedacht, jemanden glücklich zu machen, während man sich ihr widmet, nur um dann wieder in die gleiche Misere zurückzukehren, wenn man damit aufhört. Zweck der Meditation ist, eine echte Veränderung in der Art herbeizuführen, wie man die Welt ansieht, um den Geist in einen natürlichen Zustand der Klarheit zurückzubringen. Sie sollte einen ermöglichen, wahren und bleibenden Frieden zu erreichen, dadurch, dass man besser in der Lage ist, mit den natürlichen Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Die grundlegende Technik der Meditation, die wir gebrauchen, um diese Veränderung zu erleichtern, ist die Schaffung klaren Gewahrseins. In der Meditation versuchen wir, ein klares Gewahrsein einer jeden Erfahrung zu schaffen, die auftritt. Wenn wir nicht meditieren, tendieren wir dazu, als Reaktion auf jede Erfahrung, deren Inhalte sofort zu beurteilen. Als gut, schlecht, ich, mein und so weiter, was nach und nach zu Stress, Leid und geistiger Krankheit führt. Durch das Hervorbringen eines klaren Gedankens über ein Objekt ersetzen wir diese Art der Beurteilung durch das simple Erkennen des Objekts als das, was es ist. Diese Schaffung klaren Gewahrseins wird erreicht mit Hilfe eines alten, aber wohlbekannten Meditationswerkzeugs, genannt Mantra. Ein Mantra bezeichnet ein Wort oder eine Phrase, welches benutzt wird, den Geist auf ein Objekt auszurichten. In der Regel das Göttliche oder Übernatürliche oder so etwas. Hier hingegen benutzen wir das Mantra, um uns auf die gewöhnliche Realität zu konzentrieren, als eine klare Bezeichnung unserer Erfahrung, wie sie gerade ist, frei von Projektion und Beurteilung. Indem wir ein Mantra in dieser Weise gebrauchen, werden wir fähig sein, die Objekte unserer Erfahrung klar zu verstehen, ohne von ihnen in den Bann gezogen oder abgestoßen zu werden. Wenn wir zum Beispiel unseren Körper bewegen, benutzen wir das Mantra, um ein klares Gewahrsein der Erfahrung hervorzurufen. Wie ihn bewegen, wenn wir ein Gefühl erfahren, Gefühl. Wenn wir denken, denken. Wenn Wut aufkommt, sagen wir im Geiste Wut. Wenn wir Schmerz fühlen, erinnern wir uns gleichermaßen still. Schmerz. Wir wählen ein Wort, das die Erfahrung akkurat erfasst und benutzen das Wort, um die Erfahrung als das anzuerkennen, was sie ist, ohne uns eine Beurteilung des Objekts als gut, schlecht, ich, mein und so weiter zu erlauben. Das Mantra sollte nicht im Mund gesprochen oder im Kopf erscheinen, sondern einfach als ein klares Gewahrsein des Objekts, wie es ist. Das Wort sollte deshalb im Geiste, am selben Ort auftauchen wie das Objekt selbst. Welches genaue Wort wir dazu nutzen, ist nicht so wichtig, solange es den Geist auf die objektive Natur der Erfahrung ausrichtet. Um den Prozess des Bezeichnens der Vielfalt an Objekten der Erfahrung zu vereinfachen, teilen wir die Erfahrungswelt traditionell in 4 Kategorien. Diese 4 Kategorien werden im Buddhismus die 4 Grundlagen der Achtsamkeit genannt und werden in größerem Detail in buddhistischen Texten erklärt. Für unsere Zwecke hier soll uns ein kleiner, kurzer Überblick reichen. Alles, was wir erfahren, wird in einer dieser 4 Kategorien passen. Sie dienen als Richtschnur, um unsere Praxis zu systematisieren. Die Besinnung auf und Einordnung in diese 4 Kategorien wird es uns erleichtern, zu erkennen, was real ist und was nicht, und die Realität so zu identifizieren, wie sie ist. Es ist gebräuchlich, sich diese 4 Kategorien ins Gedächtnis einzuprägen, bevor man zur eigentlichen Meditationspraxis voranschreitet. Erstens Körper, die Bewegungen und Haltungen des Körpers. Zweitens Gefühl, körperliche und geistige Empfindungen von Schmerz, Freude, Ruhe und so weiter. Drittens Geist, Gedanken, die im Geist entstehen, von der Vergangenheit, der Zukunft, gut oder schlecht. Viertens, Dhammas, Gruppen von geistigen und physischen Phänomenen, die für den Meditierenden von speziellem Interesse sind, eingeschlossen der geistigen Zustände, die das Gewahrsein vernebeln, der 6 Sinne, durch die man die Realität erfährt und viele anderer. Das Wort Dhamma bedeutet Realität und es schließt mehrere Gruppen von Realitäten ein, die für den Meditierenden von Interesse sind. Hier werden wir die Diskussion auf den ersten Satz beschränken, die geistigen Hemmnisse, welches von besonderer Wichtigkeit für den Meditierenden sind. Diese 4, der Körper, die Gefühle, die Gedanken und die Dhammas sind die 4 Orientierungsgrundlagen der Meditationspraxis. Sie sind die Konzepte, die wir benutzen, um ein klares Gewahrsein des gegenwärtigen Moments zu erzeugen. Zunächst, in Bezug auf den Körper, versuchen wir jede physische Erfahrung zu bemerken, sobald sie auftritt. Wenn wir zum Beispiel unseren Arm strecken, sagen wir still im Geiste, strecken. Wenn wir ihn beugen, sagen wir beugen. Wenn wir still sitzen, sagen wir zu uns sitze. Wenn wir gehen, sagen wir zu uns gehen. In welcher Position auch immer der Körper ist. Wir erkennen einfach diese Position des Körpers, wie sie ist. Und was immer wir an Bewegungen machen, nehmen wir ebenfalls ihre wesentlichen Merkmale zur Kenntnis, indem wir das Mantra dazu verwenden, uns an den Zustand des Körpers zu erinnern, wie er ist. Auf diese Art und Weise benutzen wir unseren Körper, um ein klares Gewahrsein der Realität zu schaffen. Als nächstes kommen die Gefühle, die im Körper und im Geist vorhanden sind. Wenn wir Schmerz fühlen, sagen wir zu uns selbst: Schmerz. In diesem Fall können wir das Mantra mehrfach wiederholen, wie Schmerz, 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 und uns so darin schulen, einfach bei der Beobachtung der Empfindung als solche zu bleiben, anstatt Wut oder Abneigung aufkommen zu lassen. Wir lernen zu erkennen, dass der Schmerz und unsere gewohnte Abneigung dagegen eigentlich zwei verschiedene Dinge sind. Dass dem Schmerz selbst weder etwas an sich Schlechtes innewohnt, noch dass der eigentlich unserer ist, da wir ihn weder ändern noch kontrollieren können. Wenn wir uns wohlfühlen, nehmen wir davon in gleicher Weise Notiz, erinnern uns an die grundlegende Natur der Erfahrung, wie ihn angenehm, angenehm, angenehm. Es ist nicht so, dass wir versuchen, das angenehme Gefühl von uns zu stoßen. Wir stellen einfach nur sicher, dass wir auch nicht daran festhalten und so keine Zustände von Sucht, Anhaftung und Verlangen für die Empfindung erzeugen. Genauso wie mit Schmerz gelangen wir zu der Erfahrung, dass das Glücksgefühl und unsere Zuneigung zu diesen zwei verschiedenen Dingen sind und dass da nichts an und für sich Gutes an dem Glücksgefühl ist. Wir sehen mit der Zeit, dass an dem Glücksgefühl festzuhalten nicht dazu führt, dass es länger anhält, sondern dass es eher zu mehr Unzufriedenheit und Enttäuschung führt, wenn es verschwunden ist. Ebenso, wenn wir uns ruhig fühlen, wir sagen dann zu uns selbst: ruhig, 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 klar erkennen und Anhaftung an friedvollen Gefühlen vermeiden, wenn sie auftauchen. In dieser Weise beginnen wir zu erkennen, dass wir uns umso friedlicher werden, je weniger wir an friedvollen Gefühlen hängen. Die dritte Grundlage sind unsere Gedanken. Wenn wir uns an Ereignisse in der Vergangenheit erinnern, gleich ob sie Wohlgefühl oder Leid mit sich bringen, sagen wir zu uns selbst: denken, denken, denken. Anstatt Anhaftung oder Abneigung aufkommen zu lassen, erkennen wir sie einfach als das, was sie sind. Gedanken. Wenn wir die Zukunft planen oder darüber spekulieren, werden wir ebenso einfach der Tatsache gewahr, dass wir denken, anstatt die Inhalte unserer Gedanken zu mögen oder zu hassen, und vermeiden so die Angst, die Sorge oder den Stress, den die Gedanken sonst mitbringen. Die vierte Grundlage, die Kategorie der Dhammas, enthält viele Gruppierungen von geistigen und physischen Phänomenen. Manche von ihnen könnten in die ersten drei Grundlagen mit eingeordnet werden, aber es ist besser, sie innerhalb ihrer jeweiligen Gruppe zu behandeln, zum Zwecke der einfacheren praktischen Anwendung. Die erste Gruppe von Dhammas sind die fünf Hemmnisse für geistige Klarheit. Diese sind Zustände, welche die Praxis blockieren. Sinnliches Verlangen, Abneigung, Trägheit, Verwirrung und Zweifel. Sie sind nicht bloß Hindernisse im Erlangen geistiger Klarheit. Sie sind auch die Ursache für alles Leid und allen Stress in unserem Leben. Es liegt in unserem besten Interesse, unnachgiebig daran zu arbeiten, sie zu verstehen und aus unserem Geiste zu verbannen. Und dies ist schließlich der Zweck der Meditationspraxis. Wenn wir also Verlangen verspüren, wenn wir etwas wollen, das wir nicht haben oder an etwas hängen, das wir haben, erkennen wir einfach das Verlangen oder das Mögen als das, was es ist. Anstatt fälschlicherweise Verlangen in Notwendigkeit zu übersetzen. Wir erinnern uns an die Emotion als das, was sie ist. Wollen, 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 mögen, mögen, mögen. Wir werden mit der Zeit sehen, dass Verlangen und Anhaftung Stress verursachen und Ursachen für zukünftige Enttäuschung darstellen, wenn wir die Dinge, die wir wollen, nicht erlangen können oder diejenigen verlieren, die wir haben. Wenn wir wütend, aufgeregt, verärgert werden, aufgrund von geistigen oder physischen Erlebnissen, die zustande kommen, oder enttäuscht über solche, die es nicht tun, erkennen wir dies als wütend, wütend oder Ärger, Ärger, Enttäuschung, Enttäuschung. Wenn wir traurig, frustriert, gelangweilt, verängstigt, deprimiert sind und so weiter, nehmen wir ebenso die Emotion als das zur Kenntnis, was sie ist. Traurig, traurig, frustriert, frustriert und so weiter. Und sehen klar, wie wir Stress und Leid für uns selbst erzeugen, indem wir diese negativen Emotionen ermutigen und verstärken. Sobald wir die negativen Resultate von Wut verstehen, werden wir uns in Zukunft intuitiv von ihr abwenden. Wenn wir uns träge fühlen, sagen wir zu uns selbst, träge, träge oder müde, müde. Und wir werden sehen, dass wir auf diese Weise zu unserer natürlichen Energie zurückfinden können. Wenn wir abgelenkt, besorgt oder gestresst sind, können wir sagen, abgelenkt, abgelenkt, besorgt, besorgt oder gestresst, gestresst. Und werden uns konzentrierter und klarer wiederfinden. Wenn wir im Zweifel sind oder nicht klar darüber, was wir tun sollten, sagen wir zu uns selbst, zweifeln, zweifeln oder verwirrt, verwirrt und werden ebenso feststellen, dass wir uns im Ergebnis unserer selbst sicherer sind. Das klare Gewahrsein dieser vier Grundlagen konstituiert die grundlegende Technik der Meditationspraxis, wie sie in den folgenden Kapiteln erklärt wird. Es ist daher wichtig, diesen theoretischen Rahmen zu verstehen, bevor wir mit der Praxis der Meditation anfangen. Die Wichtigkeit und Notwendigkeit zu verstehen, klares Gewahrsein über die Objekte unserer Erfahrung zu schaffen, als Ersatz für unsere wertenden und voreingenommenen Gedanken ist der erste Schritt auf dem Weg, Meditation zu erlernen.